Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Alt und Spiele hier am heutigen späten Abend. Tatsächlich nehmen wir das Ganze auf. Mein Name ist Tobi Wienke und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem wunderbaren Gaming-Podcast. Und natürlich sind meine Kollegen auch da.
Hallihallo aus Hamburg.
Guten Tag aus Frankfurt am Main.
Ja, sehr schön. So, ganz Deutschland wieder vereint tatsächlich für eine neue Folge Alt und Spiele. Und wir hatten uns ja vorgenommen, letzte Woche ist ja ein Riesen-Blockbuster-Game erschienen. Zumindest war der Hype riesig und alle schreien, boah, juhu, ein nächstes Open-World-Spiel, nämlich Days Gone für PlayStation 4.
Ja, bevor wir darüber reden, Tobi,
ja?
Die wievielte Sendung ist das jetzt, die das Alt und Spiele heißt, wir aber kein Alt trinken?
Weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, Folge 11.
Elf?
Ja.
Und was heißt ohne Alt? Also ich habe jetzt kein Alt da, weil ich dachte, ich trinke mal was anderes, weil ich hier noch so eine Flasche habe von einem Bier, das auch weg muss. Aber es ist eigentlich leckeres Bier.
Mhm.
Und zwar auch aus einer kleinen Privatbrauerei. Kennt ihr Stauder?
Stauderpilz?
Ja, es ist kein Stauderpilz, aber es kommt aus der Brauerei Stauder aus Essen und es heißt Bierchen.
Aha.
Also steht auf der Flasche tatsächlich Bierchen. Das ist so ein, ja, so ein leichtes, fruchtiges Sommerbier. Tatsächlich wunderbar zum Grillen geeignet. Das habe ich letztes Jahr schon mal entdeckt und es ist wirklich lecker, auch wenn es kein Alt ist.
Sehr gut.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, von der Hausbrauerei Schumacher aus Düsseldorf. Die haben ja normalerweise Altbier in 1-Liter-Flaschen nur. Und die haben jetzt ihr Sortiment erweitert. Es gibt jetzt auch Schumacher Alt in 0,33er Flaschen.
Oh, das ist gut.
Ja, wobei das ist schon ein bisschen Frevel, ne? Weil ich mag diese 1-Liter-Humpen von Schumacher sind großartig. Ne? Das sind ja wirklich so, Andreas kennt es, glaube ich, gar nicht, oder?
Nee, ich kenne nur Faxe in 1-Liter-Dosen.
Ja, und jetzt, ja, okay, Faxe, ja. Schumacher Alt ist tatsächlich auch eine Düsseldorfer Hausbrauerei. Die haben 1-Liter Flaschen mit Bügelverschluss. Ist immer ganz nett, wenn du sagst, oh, ich habe nur 2 Flaschen Bier getrunken und es war dann Schumacher. Das ist immer sehr, sehr ordentlich auf jeden Fall. Mhm. Nee, die haben jetzt was, ich habe es aber noch nicht bekommen tatsächlich. Das ist erst relativ neu auf dem Markt. Ich habe da noch nicht mich drum bemüht. Aber so ein Bierchen ist halt super, weil es ist halt nur ein Bierchen tatsächlich.
Hast ja, du denn? Ich habe mir gestern Tegernseher an unserem Grindel-Kiosk geholt. Ich liebe ja einen Kiosk, der wirklich alles hat. Also kalte Getränke sowieso und dann in dieser Bierabteilung dann wirklich auch irgendwie 4 oder 5 bayerische Biere, auch wenn es jetzt kein Altbier ist, aber der hatte wirklich Tegernseher da.
Ja.
Das ist echt lecker.
Und allein an der Bezeichnung Kiosk merkt man, du bist lange aus dem Rheinland weg.
Naja, hier gibt es kein Bildchen.
Ja, so.
Ah, ja, ist, hier heißt das Grindel-Kiosk.
Ja, okay, Bütchen. Genau, Bütchen. Ich finde den Begriff Späti ganz furchtbar, muss ich sagen. Ne?
Späti, ja. Oh, ja, ja.
Ist dieses Hipster-Kram aus Berlin, wo ja auch, also diese Biere, ne, dieses Tegernseher und so, ist ja auch gerade in, ja, ich will jetzt nicht sagen Hipster-Vierteln, aber gerade da gibt's das auch. Also auch in Düsseldorf, in Bilk und so, an jedem Bütchen kriegst du diese bayerischen Biere, ne, die auch lecker sind, also keine Frage. Ja, Tegernseher und Chiemseher ist, glaube ich, das andere. Diese hellen Biere mit dieser etwas anders geformten Flasche.
Mhm. Sehr lecker.
Ja, es sind ja auch obergärige Biere, von daher, ich mag die auch und die Hosen haben ja auch ein helles rausgebracht. Ne? Hosenhell ist ja auch diese bayerische Brauart. Auch ein leckeres Bier. Übrigens. Ja.
Ich weiß noch nicht mal, was obergärig bedeutet, Entschuldigung. Also, aber ja, naja.
Das erklären wir dir jetzt, Tobi.
Ich trink's halt nur. Ja, gerne.
Es ist schön, Jocke. Jocke sagt, das erklären wir dir jetzt, Tobi, und schiebt mir den Ball zu, damit ich es erklären muss. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Brauereiführung gemacht. Asche auf mein Haupt. Aber das hängt damit zusammen, ob die Hefe im Brauprozess oder der Hopfen im Brauprozess irgendwie oben oder unten schwimmt. Ganz grob gesagt. Und obergärig, da ist es oben und untergärige wie Pilze, da ist es halt unten. Und das hängt auch, glaube ich, mit der Kühltechnik zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das ist jetzt ganz rudimentäres Fachwissen. Ich bitte zu verzeihen, dass ich da keine Ahnung habe von Bierbrauen. Ich trinke es lieber.
Ja, an dieser Stelle auch keinen Bier-Podcast, ne?
Eben. Ja, richtig, genau.
Aber an dieser Stelle kann ich nur, falls ihr Biertrinker seid und das gerne möchtet, eine Kollegin von mir oder eine Freundin von mir, die hat einen Bierguide geschrieben. Wirklich sehr zu empfehlen. Sünje Nikolaisen heißt sie, der ultimative Bierguide, großartig. Letztes Jahr rausgekommen, darf ich hier an dieser Stelle mal Werbung machen.
Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen in Folge 2 oder 3, wenn ich mich recht erinnere.
Man kann gar nicht oft genug reden.
Ja. Ja, wo wir gerade in der Vergangenheit schwelgen, ich traf letzte Woche Mittwoch Ingo von den Donuts tatsächlich.
Oh,
Die waren ja gerade auf so einer kleinen Tour, weil 25 Jahre Donuts und eines dieser Jubiläumskonzerte war im Stahlwerk in Düsseldorf. Und Ingo und ich trafen uns dann auch nach dem Konzert irgendwie auf das ein oder andere Kaltgetränk und sprachen auch natürlich über Videospiele. Er selber hat Days Gone übrigens noch nicht gezockt, weil er gerade noch total in Sekiro drin hängt.
Ah, okay.
Ne, dieses, ich sag mal, japanisches Dark Souls, um es mal kurz zu fassen tatsächlich. Habt ihr denn Sekiro gespielt?
Wieso japanisches Dark Souls? Dark Souls ist doch japanisch.
Ja, ich meine halt, aber das Setting.
Entschuldigung.
Dark Souls spielt ja so im europäischen Mittelalter und Sekiro ja im japanischen.
Sorry, nee, ich war irritiert. Wollte ich einmal Schlaumeier spielen und voll daneben, ja. Ich bin jetzt wieder ruhig.
Okay, nein, musst du nicht sein, nein. Habt ihr Sekiro gespielt?
Nein. Asche auf mein Haupt, ich habe es nicht gespielt.
Okay.
Weil ich aber auch weiß, was mich da erwartet. Und das habe ich schon bei Dark Souls abgelehnt, weil ich bin ein Typ, der wird dann total irre. Also ja, das ist eine absolute Bildungslücke und eigentlich müssten wir das gespielt haben, Andreas, ja.
Ja.
Aber da versenkt man ja auch wieder so viel Zeit rein und dann kriegt man nur noch auf die Fresse und kommt nicht weiter. Das wird mich verrückt machen.
Ja, ja. Absolut. Ja. Meine werte Lebensgefährtin ist ja bei Deck 13 und ist für so From Software Klone aus Deutschland zuständig, die natürlich viel mehr sind als From Software Klone. Und ich muss gestehen, ich habe kein einziges davon durchgespielt. Und jetzt kommt The Search 2 bald raus. Ich werde das auch nicht durchspielen können. Ich bin einfach zu schlecht.
Die ist bei Deck 13?
Seit
Entwicklerin oder was macht sie?
Jawohl, genau. Grafikerin, also so Senior Environment Artist und Outsourcing Liaison Manager oder so hieß es bei beim letzten oder vorletzten Spiel, genau. Ne? Also da kriege ich so ein bisschen was.
An welchem Spiel werkelt die gerade rum? An welchem geheimen Spiel, was noch nicht veröffentlicht wurde, noch nicht announced wurde?
Ja, genau. Welche Exklusivinfo können wir jetzt raushauen in unserem Podcast?
Ja, das ist, sie hört nicht zu, also das geheime Spiel heißt
meuchelt. Oh, das ist so ein komischer Name.
Sie arbeitet tatsächlich an The Search 2 noch. Noch keine Abgabe, soweit ich weiß. Also genau, da sind sie in den letzten Zügen. Das sieht auch wirklich sehr anständig aus. Da gibt es ja schon einiges zu sehen. Focus, der Publisher, hat tatsächlich eben schon ein weiteres Projekt mit Deck 13 angekündigt, einen Screenshot oder so ein Artwork gepostet und es hat noch nicht mal einen Namen. Es geht weiter.
Ja, aber das ist halt gut, wo wir gerade Deck 13 sagen, ist ja eine deutsche Firma, wenn ich mich richtig, ne?
In der Tat.
Und wir hatten ja in dem letzten Podcast die große Thema, den deutschen Computerspielpreis. Ich möchte es an dieser Stelle nicht nochmal erwähnen. Aber Deck 13 ist ja auch so ein gelungenes Beispiel für einen deutschen Publisher, der wirklich großartige Titel macht. The Search war super und Lords of the Fallen fand ich damals auch ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, ich meine, natürlich kann man sagen, es ist inspiriert oder deutlich inspiriert von Dark Souls, aber es ist einfach gut gemacht, ja. Also warum nicht, ne? Ich finde, das ist erlaubt und ich bin auch voreingenommen, ist klar.
Ja, du bist
aber da, ich finde auch, es ist eine, ja, vor allem, ich meine, guckt, wie lange die sich gehalten haben, ja, die gibt's jetzt seit, ich weiß gar nicht, 2003 so etwa, so richtig. Mhm. Und das ist schon beeindruckend, ne? Also nicht alle Studios sind so langlebig.
Wie viel sind das denn mittlerweile? Ist doch auch eins der größten in Deutschland mittlerweile, oder?
Ja, also was so quasi klassische Videospiele betrifft, ja. Sie sind etwa 60 Leute. Mhm. Ja, das ist cool. Dann schon relativ groß.
Und da muss man auch sagen, es gibt ja die AAA-Titel aus Deutschland und da ist Deck 13 ja auf jeden Fall ein Publisher, der da mitspielt. Definitiv. Ja. Und auch wenn man jetzt sagt, natürlich ist es inspiriert von Dark Souls, ja, mein Gott, im Grunde sind alle Videospiele inspiriert von Pong. Ja, also von daher, ich finde dieses, ich sag mal so, du kannst ja nicht immer das Rad komplett neu erfinden und das wird ja auch selten gemacht. Und wenn dann das Rad komplett neu erfunden wird, wird es auch oftmals vom Gamer nicht unbedingt immer so angenommen, wie man sich das als Publisher auch wünscht. Deswegen sind die ja da manchmal nicht so risikofreudig, ist so mein subjektiver Eindruck.
Ja.
Wenn immer Serien wiederholen und so, und wenn sich bei einer Serie was wiederholt, sagen die Leute, ich finde das früher besser, aber im Grunde ist in Ordnung, dass es inspiriert ist. Und das Rad neu erfunden wird natürlich nicht. Und das wurde es auch nicht mit Days Gone, ehrlich gesagt.
Ja. Wo wir beim Thema sind, ne?
Wo wir bei einem Thema sind. Ja, und Days Gone, muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich fand es total angenehm zu spielen. Es war nicht der, oder es ist nicht der große Konkurrent zu einem Red Dead Redemption oder GTA. Nein, so groß ist es nicht. Mhm. Aber es ist solide und es macht Bock. Und was mir besonders gefällt an Days Gone, finde ich, dass die Welt nicht zu überladen ist. Also du hast eine Open World, wo du auch ein paar Dinge machen kannst, aber halt nicht zu viel. Also du verrennst dich da nicht so im Klein-Klein. Und das finde ich da tatsächlich sehr angenehm bei Days Gone, muss ich sagen.
Das ist mir tatsächlich aufgefallen, im Unterschied zu einem Assassin's Creed mit einer offenen Spielewelt, ja, wo du ja wirklich ständig von einer Mission zur anderen wandern kannst, dass da eigentlich auch viel zu tun ist, aber nicht so viel vollgeladen ist wie bei Assassin's Creed. Das ist mir bei Assassin's Creed immer so ein bisschen auf den Sack gegangen, aber ich bin auch kein Assassin's Creed-Spieler. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Ja, vielleicht liegt es daran, aber zu voll ist halt auch immer blöd, weil dann hast du zu viel Gedöns zu tun und du verlierst dich halt zu sehr im Kleinen-Kleinen, wie gesagt. Weil ich sag mal, Uncharted hat ja überhaupt, ist ja sehr straight und das ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich mag halt unterhalten werden und zwar für auch eine gewisse Zeit. Ich muss dann nicht irgendwie wochenlang drin hängen. Aber das geht bei Days Gone tatsächlich auch, weil ich mag die Welt, ich mag das Setting. Ein paar Dinge sind halt schon auch storymäßig ein bisschen schwach. Ohne zu spoilern, aber da gibt's so Stellen irgendwie, die halt so ein bisschen, wo du denkst so, verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht, dass du da es kann ja passieren, dass du von irgendwelchen Leuten gefangen genommen wirst. Und dann sperren die dich ein, du hast keine Ausrüstung mehr, aber dein Messer, das haben sie nicht abgenommen. Ja, und das ist so ein bisschen wie beim A-Team irgendwie, du sperrst das A-Team am besten in einen Schuppen, wo ganz viel Werkzeug und Gedöns drin liegt. Ja, und sie sind da drin gefangen und zack, baut BA da einen fliegenden Panzer. Nee, nicht fliegen, weil BA mag ja keinen fliegen, aber ne, so ungefähr. Und das war halt so ein bisschen, da habe ich gedacht, so, ach Leute, das ist ein bisschen doof. Letztlich, aber verzeihbar, finde ich.
Also vielleicht fange ich mal mit dem für mich Positiven an. Technisch ist es fantastisch, ne? Also das muss man schon sagen. Ich finde, die Grafiken sind also wirklich extrem gut. Es ist recht flüssig. Also man liest, dass wenn diese Horden kommen oder wie das heißt, dass dann auch die Framerate mal so durchaus richtig in den Keller geht. Da war ich jetzt noch nicht an so einem Punkt. Bis jetzt, nach so ein paar Stunden, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht, finde ich es also grafisch sehr beeindruckend. Das auf jeden Fall.
Ja, ich war tatsächlich an so einem Punkt, aber ich musste feststellen, also auf der PS4 Pro hatte ich da keine Probleme. Es war aber auch schon der dritte Patch, glaube ich, den ich runtergeladen hatte. also von daher, in der Version an so einer Stelle, wo wirklich, ich würde sagen, Dutzende, vielleicht waren es sogar Hunderte. Und es lief. Also es ging super. Dafür hatte ich dann später einen Bug, wo der Sound auf einmal weg war. Also ich habe da nur noch Musik gehört und die Motorengeräusche nicht mehr. Okay, ausgemacht, wieder angemacht, dann ging's. Aber das mit dem Performance Problem habe ich ja, habe ich auch drüber gelesen, aber ich habe eine PS4 Pro. Das liegt wohl tatsächlich auch an der PS4. Aber nichtsdestotrotz, mittlerweile ist ja, glaube ich, Patch Version 1.04 draußen oder so. Und vielleicht läuft es jetzt flüssiger. Keine Ahnung. Aber ich fand es ansonsten auch technisch wirklich, wirklich beeindruckend. Also auch die Synchro ist gut gemacht. Die Atmosphäre stimmt, wenn man halt dieses Setting halt mag. Ne? Wie gesagt, also da diese Mischung aus, ich sag mal, wenn man Serienfan ist, finde ich so eine Mischung aus The Walking Dead und Sons of Anarchy. Zwei Serien, die ich auch liebe.
Ich fand gut, also ja, ich unterschreibe das alles, was ihr gesagt habt. Ich fand gut, dass es tatsächlich auch ganz schön viel Spieltiefe hat, auch wenn ich jetzt, glaube ich, nicht mehr als 5-6 Stunden gespielt habe. Ja, also ich war jetzt nicht so weit im Game drin, muss ich sagen. Aber bis jetzt, das, was ich gesehen habe und was man machen konnte, also mit den Verbesserungen, mit den Waffen und dem ganzen Einsammeln und so, das fand ich schon ganz cool. Ganz cool gemacht. Also diese Molotow-Cocktails herstellen, diese Brandwaffen. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, die Craften ist relativ simpel, glaube ich. Ne? Also so ein klein bisschen. Man hat fast das. Wenn man kritisch wäre, würde man sagen, so Feigenblatt-Crafting.
Also es ist jetzt nicht ein Diablo, also Rollen mit so tiefen Rollenspielelementen, aber das verlange ich da ja auch gar nicht. Mir geht's tatsächlich auch um die Action, ja. Also es hat Rollenspielelemente, Actionelemente und das ist nicht zu flach. Das wollte ich damit sagen.
Ja, eben, genau das. Ich find's halt da genau, Angenehm richtig, muss ich an der Stelle sagen. Und ja, das finde ich halt wirklich gut. Aber wie gesagt, die Story ist halt hier und da leider so ein bisschen, da habe ich mir einen Hauch mehr versprochen, aber vielleicht waren auch einfach meine persönlichen Erwartungen da zu hoch. Dass da jetzt nicht die tiefgreifende, richtig hart, richtig berührende Story bei rumkommt, ja, ne, kann halt nicht immer. Ja, es kann nicht immer ein Oscar fürs beste Drehbuch sein. So. Aber ja, wie gesagt, trotz der kleinen Macken auch in der Story, ja, bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Bin mal gespannt, wie es halt ist, wenn man es wirklich durchhält und auch durchzockt, irgendwie, wie das am Ende aufgeht mit der Story und so. Seien wir gespannt. Aber ich find's einen guten Titel. So, also da braucht man sich nicht verstecken. Es ist jetzt, wie gesagt, kein absoluter Meilenstein, aber es ist ein solides Spiel auf jeden Fall. Und ein gutes, solides Spiel. Also ich hatte Spaß.
Ja, Meilenstein würde ich da auch nicht zu sagen, Nö. Tatsächlich. Also es macht Spaß, ja. Es sieht gut aus. Und ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen vermisst in den Anfangsspielzeiten, dass man da die Horden trifft. Also vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass ich ständig über so Zombie-Ansammlungen stolper. Ja.
Man sieht ja eine ganz am Anfang, ja. So, ne, so in der ja. Entfernung, wenn man auf diesen Typen von dieser anderen Gang trifft, den man dann ja. quasi von seinem Leiden erlöst, sag ich mal, da läuft ja dann so eine unten entlang, also getrennt von dir, um sozusagen so ein bisschen anzuteasern. Ne? Aber stimmt, dann jetzt die Stunden, die ich gespielt habe, passiert noch nicht viel dann. Immer sehr vereinzelt. Vielleicht sagen wir kurz was zu dem Setting, oder? Das haben wir noch nicht gesagt. Also man spielt eben so eine postapokalyptische Welt, irgendwie alles voller Zombies, die aber nicht Zombies heißen, aber eigentlich welche sind.
Freaker.
Und man Freaker, genau. Man ist Teil einer Outlaw Motorcycle Gang, wie ich nachgeschaut habe. Die haben halt sozusagen überlebt in diesen Strukturen, haben sich so organisiert, haben sich nicht wie alle anderen Überlebenden in irgendwelchen Camps zusammenpferchen lassen von den Überbleibseln der, wie nennt man sowas, der Regierungsorganisationen, die da tätig werden. Der FEMA wäre das im echten Leben, glaube ich. Ja, und man lebt sozusagen den alternativen Weg. Man schlägt sich so alleine durch. Kämpft
gegen genau. Auf seinem Motorrad.
Auf seinem Motorrad, genau. Und das sind ja zwei Biker. Ich habe jetzt den Namen der Gang, aus der die kommen, vergessen. Aber es sind ja auch, auf der Kutte kann man erkennen, da steht Nomad drauf, ne? Und wer Sons of Anarchy verfolgt hat, Nomads sind ja die halt nicht in einem Chapter organisiert sind, sondern die sozusagen Freelancer in Anführungsstrichen sind. Ja, die
der Rocker, Herr Wiendke, weiß Bescheid.
Ja, genau, richtig. Ich habe nicht mal einen Motorradführerschein, Alter. Und ich habe vorhin erzählt, Helles wäre obergierig, es ist natürlich untergierig, es ist zu spät. Aber es ist egal. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Bierfreunden, die sich schon an den Kopf gepackt und den Hasskommentar schon geschrieben haben. Natürlich ist Helles untergierig und obergierig, weil jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen, Altbier oder obergäriges Bier kann auch ohne Kühlung gären. Weswegen es das halt hier natürlich im Norden gibt und da im Süden, in Bayern, wo es Schnee gibt, wo man kühlen kann, da gibt es untergäriges Bier. Das ist die Eselsbrücke, die mir vorhin entfallen ist. Aber wir kommen zurück zu den Bikern und zu der Biker-Gang oder zu den Nomads, die da überlebt haben. Das ist natürlich ein Stück weit dieses amerikanische Klischee der freiheitsliebenden motorradfahrenden Biker-Gangs. Oh ja. Die ja das ist halt, ja, ne, American Dream, sage ich mal, so in zugespitzt so ein bisschen. Da hattest du Probleme mit, Andreas, hast du gesagt, ne?
Ja, ganz erheblich. Also schon wirklich so ab der ersten Sekunde, wo man eben hier diese Jungs spielt. Mongrels heißt die, heißt diese Gruppe, die übrigens eventuell tatsächlich sogar an eine echte Gruppe angelehnt ist in Neuseeland. Die heißen so oder heißen sehr, sehr ähnlich, haben auch ein sehr ähnliches Motiv, weshalb in Neuseeland das Ganze sehr kritisch gesehen wird. Ich sehe jetzt, also ob es jetzt direkt angelehnt ist oder nicht, ist mir egal. Ich habe schon Probleme. Ich muss gestehen, ich kenne mich mit der Szene nicht so besonders aus. Aber gut genug eben, um zu wissen, dass diese Outlaw Motorcycle Gangs, die sich eben ganz bewusst auch als diese 1% verkaufen, das sind eben diese 1%, die eben nicht in dieses bekannte Zitat von der American Motorcycle Association passen, dass 99% der Motorradfahrer ja ganz normale, friedliebende und brave Bürger seien. Die sagen ganz bewusst, wir sind die 1%, wir sind die, ja, die Outlaws. Ja. Also im Grunde genommen geben die ja nun selber zu, korrigier mich, wenn das vielleicht eine falsche Sicht von außen ist, aber im Grunde genommen geben die selber zu, dass das, dass die sich außerhalb des Gesetzes, außerhalb der Gesellschaft befinden. Und genau das wird in diesem Spiel zelebriert. Es wird quasi als Riesenvorteil hingestellt, dass die schon vor der Zombie-Apokalypse außerhalb der Gesellschaft gelebt haben, nach ihren Gesetzen und natürlich mit Bruderschaft und Treue und bla bla bla. Also es wird alles furchtbar romantisiert. Ja. Es wird also meines Wissens mit nur wenig Spielzeit, aber doch eben mit viel Lektüre, wird das nicht ein einziges Mal irgendwo kritisch betrachtet, dass das im Grunde genommen Kriminelle sind. Da hätte man, glaube ich, auch andere kriminelle Vereinigungen nehmen können.
Die Mafia zum Beispiel, ja.
Vielleicht wird es am Ende des Spiels aufgelöst. Dann kommt da jemand. Dann seht ihr, das waren die Bösen, die ihr jetzt gespielt habt.
Ja, richtig. Ja, aber dass das mit diesen Bikern echt schwierig ist, sieht man ja daran. Der Vergleich mit der neuseeländischen, mit dem neuseeländischen MC ist insoweit auch interessant, als das war ja der MC, der nach den Terroranschlägen in Neuseeland vor den Moscheen Wache geschoben hat, um die Muslime vor weiteren Anschlägen zu beschützen. Echt? Ja, und das zeigt auch so ein bisschen diese Diskrepanz. Ja, der, ich guck mal kurz nach, der Mongrel Mob. Das ist diese Biker-Gang in Neuseeland und die haben nach diesen Terroranschlägen tatsächlich die Muslime beim Freitagsgebet bodyguardmäßig beschützt. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich so ein bisschen dann so eine Diskrepanz. Ne? Und das ist, glaube ich, dieses ganze Biker-Ding. Ey, wie gesagt, ich steck da überhaupt nicht tief drin und so, aber das ist so dieses... Ne? Ja, einerseits kriminell und da gibt es sicherlich auch Abstufungen. Ja. Ich glaube nicht, dass jede Biker-Gang ne, Menschenhandel betreibt. Gut, ob sie jetzt alle, ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht drin irgendwie und ich möchte mich da auch nicht. Ich meine, ich glaube, es ist ja hier so ein bisschen Grenzgebiet. Ne? Ruhrgebiet ist ja so ein bisschen Banditos und südlich vom Ruhrgebiet ist ja mehr Angels. Dann gab es noch diesen türkischen Club, der dazugekommen ist. Aber ich meine, du wohnst in Frankfurt, Andreas. Da ist das ja mit der organisierten Kriminalität von Bikern ja auch nochmal eine andere Geschichte, glaube ich. Ne? Da ist ja im Bahnhofsviertel und so war ja früher ganz übel, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, also ich kann das natürlich nur wiedergeben, was ich von anderen Leuten höre, die in dem Bereich recherchiert haben oder sich einfach grundsätzlich gut auskennen. Die ganze Freskas soll wohl irgendwie weitgehend von solchen Gruppen kontrolliert sein. Hört man, also ich kann das nur wiederholen. Ohne Frage haben die Hells Angels hier mehrere Häuser gehabt oder eben Standorte, die sukzessive geschlossen wurden. Man braucht sich nicht drüber zu unterhalten, dass diese Outlaw Motorcycle Gangs, wie immer man die jetzt nennen will, dass die zu großen Teilen kriminell sind. Auch dieser Mongrel Mob in Neuseeland. Sicherlich eben auch immer, ich meine, die tun dann auch so Sachen wie, das weiß ich auch aus Frankfurt, die Leute, die, ich kenne auch ein paar Leute, die tatsächlich irgendwie diesen Gruppierungen näher stehen und die sagen dann, ja, aber die sammeln doch auch und spenden für wohltätige Zwecke. Ja, ich sehe in meiner Facebook-Timeline auch irgendwie lustige Videos von so MC-Leuten, die alten Omas über die Straße helfen, was zufällig jemand auf Video festgehalten hat. Und dann feiern die sich als eben die großen Wohltäter. Ja, natürlich, das tun sie auch, aber dass die meisten von diesen richtigen Rockergruppen, dass die nun irgendwie kriminellen Aktivitäten nachgehen, das brauche ich keinem zu sagen, glaube ich. Und da ist mir dieses Spiel viel zu unkritisch, viel zu unreflektiert. Im Gegenteil, das ist ja ein Entwickler, der kommt aus Oregon. Der kommt eben witzigerweise nicht irgendwie aus Kalifornien oder richtig, genau. Also die kommen daher und die haben auch diesen Hintergrund, sage ich mal. Also der Creative Director, der hat auch erzählt, dass irgendwie seine Mutter ein Gründungsmitglied oder sowas ist in einer Pro-Waffen-Organisation, die deutlich radikaler ist als die NRA. Er hat auch gesagt, er ist da sozusagen da nicht beeinflusst oder er stimmt denen auch nicht zu, er distanziert sich auch in Teilen davon. Aber ich meine, jetzt tauchen da Figuren auf in diesem Spiel, die in diese Truther-Bewegung gehören, also genau die Leute, die mit Truth sehr wenig zu tun haben. Also reine Verschwörung, rechtsradikale Verschwörungstheoretiker. Du hörst irgendwann Radio Free Oregon da könntest du dir genauso gut irgendwie rechts, also wirklich so diese rechtsextremen, rechtsradikalen Sachen da diese echten Radiosender aus den USA anhören. Das ist schon sehr nah dran. Angeblich, sie behaupten.
Ja, sicher, aber wie gesagt, alles okay, aber muss tatsächlich ein Videospiel, das dann immer, also muss ein Medium generell, das so etwas widerspiegelt, immer kritisch hinterfragen? Ich meine, du kannst bei GTA durch die Gegend rennen, einfach Leute überfahren und erschießen, das wird ja auch da nicht kritisch hinterfragt.
Ah doch, das würde ich schon sagen. Gerade GTA ist ein gutes Beispiel, weil ich meine, ich finde, Rockstar ist immer irgendwo satirisch, zynisch und ich finde, also es wird nicht so glorifiziert. Ich glaube, es gibt da schon so Momente und durchaus mehrere, wo das auch so ein bisschen entlarvt wird. Es gab ja ein DLC zu, was war's, San Andreas? Mit so einer, wo du eben Teil von so einer Biker-Rocker-Gruppe warst. Erinnert ihr euch?
Nicht wirklich, nee. Ist lange her.
Es ist wirklich, und es war auch sozusagen nur ein DLC, aber der war, glaube ich, auch, oder war der nicht auch sogar separat spielbar? Also sowas gab es schon. Aber ich finde, da ist das immer, vor allem, es ist ja in der Gegenwart. Es spielt ja in der Gegenwart und es wird sozusagen auch immer mit allen Nachteilen, die das nun mal hat, zwangsläufig dargestellt. Also die Polizei jagt dich auch. Hier, in diesem Setting, finde ich das ganz problematisch. Das Setting im Grunde genommen ist fiktiv. Es spielt in Oregon, es sind eben diese Rocker-Gruppierung und es wird im Grunde genommen als riesiger Vorteil dargestellt, dass die nun mal so organisiert sind, wie sie das sind, dass sie schon vorher außerhalb der Gesellschaft und außerhalb des Gesetzes gelebt haben, dass es wird irgendwie, dieser Zusammenhalt wird massiv gefeiert, das sagen auch der Autor und der Creative Director in Interviews. Also Entschuldigung, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Das wird alles nur von vorne bis hinten als Riesenvorteil gefeiert. Und das wären die Menschen, die am besten geeignet wären, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. ich weiß nicht. Also auch dieser
ist diese Sichtweise überhaupt mal so in den Fachmedien thematisiert worden? Ich habe da relativ wenig drüber gelesen oder. Also habt ihr Artikel gelesen darüber?
Gar nicht.
Jetzt gerade? Also, dass das irgendwo bei irgendwelchen Testern aufgefallen ist?
Nee, gar nicht so wirklich. Also, weil ich muss auch sagen, ich sehe das etwas anders als Andreas. ich kann diese Sichtweise, wir sind ja nicht der wir haben alle die gleiche Meinung Podcast.
das ist schön.
Es wird so, die Darstellungsweise, dass das halt so dargestellt wird, gebe ich dir recht, das ist so. Aber ich finde es nicht glorifizierend. Ich finde, es wird einfach so. Da sind diese Menschen, die schon vor der Apokalypse organisiert waren, ob diese Organisation kriminell war oder nicht. Sie war kriminell, ja. Aber dadurch, dass sie ja schon vernetzt waren, organisiert waren, haben sie natürlich einen Vorteil nach der Zombie-Apokalypse. Ich finde, das wird, also mir, ich empfinde das nicht als glorifizierend. Ich finde einfach nur, es wird halt dargestellt und es ist ja nicht so irgendwie, dass die irgendwie da sich dafür feiern, dass sie irgendwie Drogen verkaufen oder sowas. Also so empfinde ich es halt nicht und ich finde es einfach ein Rahmen für das Erzählen einer Geschichte, der in meinen Augen durchaus angemessen ist, weil, wie gesagt, also mir kommt es nicht so rüber in dem Spiel als so nach dem Motto, sei in der Biker-Gang und dann hast du Vorteile. Also so kommt es bei mir halt überhaupt nicht an, tatsächlich. Es kommt natürlich auch nicht rüber, Biker sind böse. Vielleicht ist diese Undifferenziertheit etwas, was dir so ein bisschen auf... Also ich habe das überhaupt nicht so empfunden, ehrlich gesagt.
Ich tatsächlich auch nicht, aber das mag vielleicht daran liegen, dass ich eh immer so jemand bin, der eigentlich eher auf das Spiel guckt in dem Fall und die Story so, also Dialoge klemme ich mir auch gerne mal und überspringe die mal. Okay. Ich will einfach Zombies erschießen und einen Auftrag erledigen. Und die Dialoge skippe ich oft tatsächlich. Das mag jetzt frevelhaft sein, aber das ist tatsächlich echt so. Ich will einfach Action dann haben und von A nach B fahren und Action. Und das habe ich da, ich habe das tatsächlich gar nicht so wie Andreas mitgekriegt.
Ja, aber ich meine, also für mich ist es ja schon visuell, ne? Also es sind eben diese Kutten, die für diese MCs eben ganz typisch sind. Es ist eben sehr, sehr präsent, diese Aufnäher mit dem 1%, die eben diese Gruppierung eben auch ganz klar als diese Outlaw-Motorcycle-Gangs verorten. Also rein visuell finde ich, ist es schon ganz deutlich, der Sidekick hat einen komplett tätowierten Kopf, hat Glatze und der ganze Kopf ist irgendwie mit Buchstaben zu. Das sind alles unverfängliche Tattoos, soweit ich das beurteilen kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein eisernes Kreuz oder sowas, was man da auch hätte erwarten können oder Schlimmeres. Aber tja, wie gesagt, also da große.
Also man muss sich tatsächlich dann schon die Mühe machen, da genau hinzugucken wie Andreas. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber vielleicht ist das mal wert, das nochmal nachzugehen. Dann gucke ich nämlich auch mal genau drauf. Also, das habe ich nämlich tatsächlich echt nicht gemacht. Ne? Jetzt, vielleicht hast du einen guten Hinweis
geliefert. Ja, aber ich glaube in der Geschichte oder in der Welt, in der wir es sind ja sehr viele Menschen sehr sensibel für solche Dinge geworden. Und ich glaube, wenn da irgendein Tattoo in irgendeiner Art und Weise zweifelhaft wäre, wüssten wir das. Also es hätte schon garantiert irgendwer entdeckt und drüber gesprochen. Also
deshalb meine Nachfrage, ob das schon thematisiert war.
Ja, also das, aber
meines Wissens nach nicht. Aber ich denke mal, dass das wäre schon aufgefallen irgendwie. Und es ist sicherlich durchaus schwierig, aber auch spannend, finde ich, darüber zu sprechen. Weil, wie gesagt, also mir ist es gar nicht so aufgestoßen. Aber ich bin halt auch totaler Fan der Serie Sons of Anarchy. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen befangen tatsächlich. Weil da geht's ja auch um diesen Biker-Mythos irgendwie, wobei es bei Sons of Anarchy jetzt nicht unbedingt glorifiziert wird. Es wird halt schon ganz klar gezeigt, dass dieser Lebensweg ein ziemlich auswegloser zwischendurch ist, weil da sterben auch viele Protagonisten in der Serie. Die übrigens von Sonny Barger, dem Gründer der Hell's Angels, der hat als Berater dieser Serie fungiert. Das nur mit am Rande, aber es ist ja dieses ganze Biker-Ding ist ja auch in den USA nochmal was anderes als hier irgendwie. Das hat ja viel auch mit Veteranenkult nach dem Vietnamkrieg zu tun, mit dem amerikanischen Patriotismus, mit diesem Freiheitsgedanken, der in Amerika ein ganz anderes als hier. Und das wäre die Sache, wenn du eine Zombie-Apokalypse auf europäischem Boden machen würdest, wäre es spielerisch schwierig, denn du würdest nicht überall eine Waffe finden.
Eine Waffe finden.
Da, du warst kurz in den USA durch die Waffengesetze in Übersee und so weiter. Da hat fast jeder Haushalt eine Waffe. Und jetzt probier mal in Europa außerhalb von Schützenvereinen irgendwo eine Waffe zu finden. Ja, da müsstest du so einen Zombie-Apokalypse dann irgendwie im Sauerland spielen, wo es viele Schützenvereine gibt, wo du dann auch irgendwo Waffen und Munition überhaupt finden kannst.
Naja,
und
das kann man sich bei einer Zombie-Apokalypse aber nicht aussuchen. Da ist ja die ganze Eifel ist ja voll von den Freakers. und wenn du nach Köln reinfährst, also da reicht dann aber auch so ein Garten, so eine Latte vom Gartenzaun mit ein paar Nägeln drin.
Ja, das ist richtig, aber das ist halt genau das Ding. Also ich habe mir das dann so auch so mal überlegt, wäre das, wenn so ein Zombie-Apokalypsen-Ding ja in Deutschland spielen würde? Das wäre halt ein bisschen schwierig, weil du einfach die ganzen Waffen nicht finden würdest. Und Baseball auch kein Nationalsport ist. Willst du den mit dem Stollenschluppen vom Fußball irgendwie verhauen oder was? Ja. Wenn du den Nationalsport da reinbringen willst. Das ist auch etwas schwierig tatsächlich. Ne? Aber
ja, was machen wir da?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal einen Baseballschläger. Den hat aber mein Bruder irgendwie, als wir bei meinen Eltern waren, dann irgendwie sich mitgenommen. Also ich bin bei einer Zombie-Apokalypse relativ wehrlos. Wobei die Guitar Hero-Gitarre könnte vielleicht...
Das übrigens ist meine Frage im Spiel. Wieso soll sich denn ein Baseballschläger bitte abnutzen? Also im Spiel nutzen sich ja diese Latten, da diese Holzdinger nutzen sich ja ab.
Ja,
wo ich mich frage, in der Realität nutzt sich ein Baseballschläger doch auch nicht ab.
Ja, zumindest nicht so schnell. Und wenn du halt an Lucille denkst, den Baseballschläger aus The Walking Dead irgendwie, Lucille geht ja auch nie kaputt. Das ist schon richtig. Bei einem Baseballschläger ist es schwierig. Vor allem, warum sind da nur Holz-Baseballschläger? Es gibt ja auch nicht erst seit gestern Baseballschläger aus Aluminium. Habe ich im Spiel noch nicht gefunden. Dass sich so eine Dachlatte irgendwann abnutzt, ist normal. Also ich verhau nicht oft Leute mit Dachlatten, aber wenn, dann gehen die auch mal kaputt. Ne, mit so einer Dachlatte kann ich, aber auch mit so einem Stuhlbein. Warum soll sich so ein Stuhlbein abnutzen? Das verstehe ich auch nicht wirklich. Und vor allen Dingen halt schon nach 10 Schlägen.
Ja,
und dann kann ich es mit Schrott reparieren. Es ist halt nur ein Gameplay-Element.
Ja. Und es halt spannender machen soll. Ja, das habe ich auch als Kritik gelesen, überhaupt dieses ganze Abnutzen. Das wurde ja zum Beispiel ganz anderes Spiel, aber eben gleiche Mechanik, wurde ja auch an Breath of the Wild, The Legend of Zelda kritisiert, dass da irgendwie alles kaputt geht an Waffen und irgendwie nichts von Dauer ist, außer dem Master Sword, aber das auch irgendwie sich abnutzt und dann sich erholen muss. Das wird hier auch kritisiert, das bezieht sich auch auf die Motorräder. Also selbst wenn man irgendwelche Freaker mit dem Motorrad überfährt, dann geht das Motorrad eben leicht kaputt und man muss dauernd reparieren und Ersatzteile suchen und so. Das wird auch eher kritisiert. Jetzt ganz unabhängig von meiner inhaltlichen Kritik an diesem Spiel, hat das Spiel ja auch technisch, obwohl es, wie gesagt, also ich finde die Grafiken sind brillant, aber grundsätzlich technisch und also gerade auch von der Spielemechanik wird es halt auch sehr kritisiert und als zu monoton aufgefasst und auch die Story wird meistens eben eher kritisch gesehen. Es hat 72% bei Metacritic. Das ist überraschend wenig für ein Spiel, was für Sony, glaube ich, ein ganz großer Exklusivtitel dieses Jahr hätte werden sollen.
Ja, gut, ist es ja auch. Ich weiß ja nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber es wird trotzdem ein großer Titel sein, auch wenn die Metacritic halt nur bei etwas über 70 rumdümpelt. Das ist schon richtig. Aber ich meine, es mit den Spielmechaniken und so, es ist halt schon so ein bisschen repetitiv. Ja, da sind, dass die Missionen sich ähneln und so. Ja, das ist schon durchaus da. Aber die Sache ist, es wird ja viel dran kritisiert, aber gleichzeitig ist ja auch keine Kritik wirklich schlechter als 70. Ja, es gibt auch Kritiken um die 80, 85 tatsächlich.
Total.
Und verreißend, ne, es gibt immer so wieder Kritik und das finde ich doof, das finde ich aber im Grunde und Ganzen ist es ja doch für viele, so ist zumindest mein Tenor, ist es ja doch durchaus in der Breite sehr unterhaltsam. Auch wenn es halt, ist halt vielleicht so ein bisschen wie früher so ein VHS-Videofilm. In den 80ern.
Also was ich am Spiel ganz gut fand, ist da, wenn man da durch die Gegend läuft und auf diese Zombies oder wen auch immer
Freaker,
da trifft. Ja, ich weiß, auf die Freaker, die ja immer noch lebende, die sind ja nicht ganz tot, die sind ja immer noch lebende Menschen, glaube ich, ne? Und die sind irgendwie nur versaut.
Ja, Virus, keine Ahnung.
Virus versaut, aber das sind ja noch Menschen, aber ja, ist ja auch völlig wurscht. Es macht schon Spaß, gegen die, also da rumzuschleichen und zu gucken, dass man nicht erwischt wird und zu gucken, wie viel sind denn jetzt hier in der Umgebung, mit wem kann ich fertig werden und so, weil diese ständige Panik, die man natürlich da hat, dass irgend so ein Schreihals die Horde ruft, ne? Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht in dem Spiel, dass man ständig Angst davor hat, bitte, bitte, jetzt lass mir nicht hinter diesem nächsten Berg irgendwie 250 von diesen Viechern sein, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, hier rumzurennen.
Ja.
Das fand ich ganz cool. Und die Kämpfe gegen die Dinger fand ich auch, mir hat das Spaß gemacht.
Ja, mir auch durchaus. Und zu Andreas Kritik vorhin mit dem ständig, dass das Motorrad dauernd kaputt geht und so. Also ich habe einen Kumpel, der hat so eine alte Harley, der ist ständig am Rumschrauben. Deswegen, das ist vielleicht auch so ein Hommage daran. Also ich kenne das von Leuten, die alte Mopeds fahren, die sind auch ständig am Rumschrauben. Ob das ist so ein Liebhaberding vielleicht. Nee, aber das ist halt, also die Angst im Spiel ist auf jeden Fall da. Nicht nur vor den Freakern, auch vor den anderen Menschen, die da ja plündernd und brandschatzend durch die Gegend gehen oder auch einfach vor Wölfen. Ja, dass du da einfach durch den Wald rennst. Zum Glück keine Freaker und auf einmal kommen da Wölfe und Bären, die dich halt irgendwie attackieren und das ist auch nicht immer schön, aber das ist dann wiederum, ne, da wird der Wolf wieder als böse dargestellt. Das ist natürlich auch dann, nein, ich will es nicht übertreiben.
Ja, der Wolf ist böse und die Biker-Gangster sind die Guten. Ne? Also da
sind schon, im Grunde Rotkäppchen.
Ja, genau.
Im Grunde ist es die Rotkäppchen, der Rotkäppchen-MC, Red Riding Hood.
Bei dem Spiel ist mir wieder aufgefallen, dass man dann selber merkt, dass man alt geworden ist und das liegt in der Steuerung. Das heißt, wenn man eine andere Waffe oder eine Handgranate beziehungsweise irgend so einen Molotow werfen will, den muss man erstmal auswählen mit dem, ich bin
genau,
echt alt.
Du drückst erstmal L1.
Genau, drücken, links oder rechts hoch, dann musst du wieder bestätigen, dann hast du ihn in der Hand, dann musst du...
Ja genau, du drückst alle Schulterknöpfe. Und dann noch weiter, ne? Erstmal L1, um überhaupt das Waffenrad aufzurufen. Dann den rechten Analogstick nach rechts oben, um einen Molotow-Cocktail auszuwählen.
Genau.
R1, dann während du L1 gedrückt hältst, um den zu craften. Dann hast du ihn, dann drückst du L2, dann, um zu zielen.
Du musst den craften.
Und R2, um ihn zu werfen. Also du hast wirklich alle vier Schulterknöpfe durch und noch mehr. Ne? Das ist schon wahr.
Dann sind wir beide alt oder ist das einfach nur kompliziert?
Gut, aber ich meine, da seien wir ehrlich.
Ich fand das jetzt nicht, die geilste Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ey, kann man da nicht irgendwas Gutes machen?
Ja, aber bei Red Dead, bei Red Dead Redemption 2 war die Steuerung auch wirklich richtig sperrig, ganz kompliziert. Und erst nachdem ich 3-4 Stunden gespielt hatte, ist es dann so ein bisschen ins Blut übergegangen. Und
Also, okay, dann würde ich sagen, ich habe nur 5-6 Stunden gespielt, dann gebe ich dieser Steuerung
das
seine
kommt,
Zeit.
Also wenn das konsequent. Aber nur nochmal, um auf die Reviews einzugehen, also Metacritic 72% setzt sich tatsächlich zusammen aus einigen hohen 90er-Wertungen, eine 100er sogar, aber das geht runter bis 30%, 40%, 50%, 50% von Variety, also auch nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, diese 30er- und 40er-Wertungen, die sind doch alle für den Arsch. Warum werden die überhaupt dann noch aufgeführt? Das ist doch ein Witz. Da sind doch irgendwelche Webseiten, die einfach an den Schnitt nach unten reißen wollen, weil die Bock drauf haben, oder? So kommt es mir jedenfalls vor. Ich meine, bitte, ist das gerecht, ein 30 oder 40 zu geben, so einem Spiel? Also es gibt
relativ ich finde generell diese Zahlenwertungen schwierig.
Es gibt 50er-Wertungen, gibt es mehrere. Und auch von GameSpot zum Beispiel hat 50 vergeben. Und Variety, wie gesagt, das sind wirklich exzellente Videospielredakteure, die solche Reviews schreiben. Würde ich nicht.
Aber 30?
Ja, gut, 30. Gut, das Slant Magazine, die sind, glaube ich, auch nicht ganz unbekannt. Aber gut, das ist sozusagen der Ausreißer nach unten. 100 ist natürlich auch lächerlich. Also das ist Schwachsinn. Ne? 100
ja, natürlich. Aber ich finde jetzt eine Wertung zwischen 70 und 82 finde ich aber jetzt auch fair.
Oh. Ja, 80. Ich finde, wie gesagt, diese Zahlenwertungen sind natürlich immer ein gutes Orientierungsding. Ich finde so Zahlenwertungen immer so ein bisschen schwierig. Ja. Also bei jedem Medium, egal ob bei Videospielen, gut, da wird es eigentlich fast nur noch gemacht. Bei so Filmen hast du ja dann ne, mal, weiß ich nicht, 4 von 5 Sternen oder solche Geschichten. Ich finde es immer etwas schwierig, sowas in Zahlen zu bewerten. Weil wenn ein Spiel technisch schlecht ist, ja, muss man das natürlich auch erwähnen und verreißen, aber das ist ja auch eher die Ausnahme mittlerweile, dass Spiele wirklich technisch richtig beschissen sind. Das ist ja wirklich nicht oft. Und ich finde so Zahlenwertungen immer ein bisschen schwierig. Also ich bin dann mehr so wie so ein Aufsatz zu schreiben quasi. Das finde ich immer angenehmer.
Ja, natürlich, das ist klar. Es ist immer irgendwie der Unterschied zwischen 53% und 54%, also ich meine, ne, ja. Das ist natürlich lächerlich, aber
dann machen wir
ich meine, ich wollte nur sagen, meistens sind ja eben mit diesen Wertungen ja nun sehr ausführliche Reviews verbunden, die auch teilweise seitenlang sind.
Ja, richtig.
Und also ich empfehle mal von Wired UK den Review, wo dann auch so einige Zitate aus Cutscenes, die dann später im Spiel kommen, aufgeführt werden. Also zum Beispiel die Frauenrolle in diesem Spiel ist wirklich also höchst fragwürdig, aber passt natürlich auch zu solchen Rocker-Gangs. Also es gibt dann ein Flashback irgendwann später zu der Hochzeit zwischen eben dem Protagonisten, den man spielt, und seiner Frau.
Achtung, Spoiler-Alarm für alle, die es noch nicht gespielt haben. Spoiler-Alarm.
Ach so, nee, eigentlich.
Muss man sagen jetzt.
Ja, theoretisch. Ja, nee, aber da ist kein Spoiler. Also es gibt einfach nur ein Flashback zu ihrer Hochzeit. Und sie soll dann ihm sozusagen zusäuseln bei der Hochzeit. Aber versprich mir, dass du mich genauso oft reiten wirst wie dein Bike. Ja, und es ist wirklich, also ja, Entschuldigung, wirklich. Oh, und es ist halt wirklich vollkommen unreflektiert, vollkommen unkritisch, bleibt sowas. Also es ist ein Spiel, das einen bierernsten, und Achtung, das, ne, alte Spiele, einen bierernsten Anspruch an sich und an die Story hat. Und da sind Meilen, also nein, da sind wirklich Welten zwischen so einem Spiel, was wirklich also verbohrt ernst und daherkommen will, und ich will ernst genommen werden, und auch diese Protagonisten soll man ernst nehmen und deren Anliegen, und dann eben einem Spiel von Rockstar, was doch irgendwie immer wieder sozusagen auf die satirische Ebene abhebt. Hier sucht man die Satire mit der Lupe und findet sie nicht. Und eben, wie gesagt, auch Frauenbild, das Frauenbild ist
katastrophal,
finde ich. Wenn da solche Sprüche drin vorkommen, nee, tut mir leid, dann will ich das auch nicht so weit spielen, dass, also, weiß nicht. Das schreckt mich sehr ab, muss ich ernsthaft sagen.
Okay.
Ich will es jetzt so weit spielen. Nein, ich würde es schon gerne dann auch reflektieren und wissen. Aber gut, natürlich, ne, ist das vielleicht nicht unbedingt im Jahr 2019 angemessen. Aber mein Gott, sie sagt es ja von sich aus. Sie wird ja nicht dazu gezwungen, auch wenn ihr diese Rollen auf den Leib gesprochen wird und geschrieben wird.
Von Männern.
Ist natürlich schwierig. Ja, von ja, ich Männern. Weiß nicht, waren an der Story, haben da keine weiblichen Entwickler mitgearbeitet? Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, in den Bandstudios, so wie ich das gesehen habe, dort waren jetzt, aber keine Ahnung.
Also ich weiß es so nicht, ob da keine Frauen mitgearbeitet
haben. Bin ich auch ganz ehrlich, Tobi, weiß ich auch nicht, aber die Verantwortlichen, die überall Interviews gegeben haben, das ist einmal der Autor, das ist der Creative Director und andere Leute, die Interviews gegeben haben, alles Männer. Also insofern macht es das nicht besser, dass sozusagen...
Gut, das ist aber bei vielen Spielen so, ne? Also
Ja, klar.
Die Frauen, die kannst du ja nun leider auch an einer Hand abzählen. Ne? Also, auch wahr. Ja, richtig. Das ist leider so.
Ja, wie gesagt, also es gibt, meiner Meinung nach gibt es Schlimmeres, aber ja, so unterschiedlich sind halt einfach dann die Ansichten und Herangehensweisen. Das finde ich ja absolut legitim. Das sind halt Meinungen, die kann man auch meiner Meinung nach nebeneinander stehen lassen, finde ich.
Absolut, ja, klar. Nee, gebe ich dir recht.
Finde ich. Ne, aber so, ich gucke mal, ich gucke gerade parallel mal hier im Internet auf der Seite von Band Studio, okay.
Da bin ich auch gerade
Directors,
drauf.
Ja, das sind definitiv drei Menschen und der eine sieht aus wie Kane aus Command & Conquer.
Der Jeff Ross.
Genau, sieht aus wie Kane.
Der Game Director.
Der Game Director sieht aus wie Kane aus Command & Conquer, vielleicht ist es Kane aus Command & Conquer. Naja. Nee, gut, aber wie gesagt, ein Spiel, an dem sich durchaus die Meinung
das ist doch schön,
trennen,
dass man
finde
so
ich auch in Ordnung. Ist ja Meinungspluralität. dass mir das Wort um diese Uhrzeit einfällt. Nee, aber ist ja auch eine gute Sache. Ein anderer großer Titel letzte Woche. Habt ihr Mortal Kombat 11 gespielt?
Was?
Mortal Kombat 11.
Nee, leider.
Mortal Kombat 11.
Noch nicht, nein.
Was?
Ja, ich hab's noch nicht bekommen. Ich warte ja immer, bis man mir das schickt. Ich bin ja so eine Journalistenzecke.
Ja, ich hab's bekommen und ich hab Mortal Kombat den ersten damals schon wirklich sehr geliebt. Ich glaube, weil er indiziert war und ich ihn trotzdem hatte. Und wobei ich hatte auch nur die geschnittene Version, wo das Blut grau war. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf dem Super Nintendo.
Ach ja, genau, stimmt. Nintendo war da vorsichtiger als die anderen.
Genau, das Blut war grau bei Mortal Kombat 1. Ich weiß gar nicht, ob das erste überhaupt indiziert war, aber das zweite hatte ich und das wurde dann auch irgendwann indiziert. Es gab ja noch keine USK-Wertung seinerzeit, aber ich habe Mortal Kombat damals schon geliebt. Ich fand es immer besser als Street Fighter auch seinerzeit. Und jetzt Mortal Kombat 11 macht auch wieder unheimlich viel Laune. Weil es tatsächlich von den Kontrollen her ist es einfacher. Die Special-Attacken auszulösen, ist viel einfacher, als es früher der Fall war. Und was Mortal Kombat sehr gut macht dieses Mal, das Tutorial. Es ist ein so ausführliches und basic-orientiertes Tutorial. Unten links in der Ecke wird ein Controller eingeblendet. Also du kriegst nur gesagt, so links Viereck, Dreieck, Viereck, sondern das wird unten am Controller, blinkt es auf, auch in der Geschwindigkeit, wie du es tippen sollst. Das heißt, du kannst wirklich ganz basic lernen, wie das Spiel funktioniert. Und das haben die richtig clever gelöst, meiner Meinung nach. Und deswegen macht's auch richtig Bock. Und es ist halt ein bisschen, ja, du musst dich mehr reinfuchsen tatsächlich. Also es ist nicht mehr, durch Zufall löst irgendeine große Attacke aus, sondern die ist dadurch auch chancengleicher, finde ich. Und macht deswegen mehr Spaß. Und macht richtig, also wie gesagt, auch gerade dieses ausführliche Tutorial war eine sehr gute Idee. Abgesehen davon natürlich, dass Knochensplittern, Gedärmere durch die Gegend fliegen, Augen aus Schädeln gezerrt werden. Also das typische Mortal Kombat Feeling halt mit viel Blut und viel Gedöns und natürlich Göttern und Unterweltlern und Außenweltlern und Liu Kang und Scorpion und Sonya und wie sie alle heißen. Ach, herrlich. Nee, ich mag Mortal Kombat tatsächlich. Ich mag die ganze Serie.
Ich kann da zu der Serie tatsächlich gar nichts sagen, weil ich es nie gespielt habe. Ist das nicht, ist das eine totale Bildungslücke?
Meine ist es auch, das, ja.
Ja, ja das kann, auch was nie, heißt Bildungslücke?
Schon, ne? Also ich meine, aber meine ist es auch. Ich habe es auch nie ausführlich gespielt. Ich habe Barbarian damals gespielt, wenn ihr euch an den Titel erinnert. Viel, viel simpler natürlich. mit diesem Finishing-Move, wo man dem Gegner mit dem Schwert den Kopf abgehauen hat. Und dann kam,
und da kommt dieser Gnom reingelaufen und trägt den Kopf weg. Ne? Genau. Das war doch Barbarian.
Das war verboten.
Amiga habe ich, glaube ich, gezockt
furchtbar
damals.
Verboten natürlich in Deutschland.
Ja.
Und das trug natürlich auch zu dem Reiz bei. Ne? Aber sag mal, Tobi, wenn du es gespielt hast als einziger von uns dreien, hast du denn wirklich das Gefühl, dass eben so ein Spiel, was diese Finishing Moves hat, dieses wirklich übertriebene, diese übertriebene Aussage, ich bin ein brutales Videospiel, braucht man das 2019 denn wirklich noch?
Eigentlich brauchst du es 2019 nicht mehr. Aber es ist, glaube ich, dieser ganze Mythos, der diese Reihe halt umgibt. Mhm. Ich meine, jedes Mortal Kombat war ab 18, wenn es überhaupt in Deutschland erschienen ist. Ich glaube, Mortal Kombat 9 war in Deutschland nicht erschienen. Das musst du in Österreich bestellen. Der letzte Teil 10 ist dann in Deutschland erschienen, mit einer 18er Wertung, aber uncut. Ich glaube, bei Mortal Kombat ist das halt dieser Mythos. Ne? Mortal Kombat, das blutigste Spiel seit Teil 1 so ungefähr. Und das müssen die halt so ein bisschen aufrechterhalten tatsächlich. Einfach um das zu behalten. Das ist genauso wie bei Dead or Alive. Es wird niemals ein Dead or Alive geben, wo die Frauen komplett verschleiert sind. Ja, gut. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So Dead or Alive lebt von diesem Ding. Dead or Alive ist Mortal Kombat mit Brüsten. Das werden die halt auch immer beibehalten, auch wenn das letzte Dead or Alive auch davon weggegangen ist und das ein bisschen reduziert hat tatsächlich. Ist jetzt auch bei Mortal Kombat. Ja, es ist immer noch blutig, aber Mortal Kombat ist ja so drüber, dass man das nicht ernst nehmen kann. Mhm. Ich meine, mitten im Kampf irgendwie reißt jemand den Kopf ab und du kämpfst trotzdem weiter. Ja, also es ist ja schon sehr, sehr übertrieben. Eigentlich braucht man es nicht mehr, aber Mortal Kombat braucht es, weil genau das ist halt Mortal Kombat. Das ist halt so wie ein Bud Spencer Film und Bud Spencer macht keine Bud Spencer Schelle. Ja, das würde auch nicht funktionieren. Deswegen braucht Mortal Kombat das in dem Fall schon, um diesen eigenen Mythos so ein bisschen hochzuhalten. Aber es hat auch relativ viel Augenzwinkern. Ich mochte aber auch den Mortal Kombat Film irgendwie damals, glaube ich. Ich glaube, den fand ich auch gut.
Der war auch gut, glaube ich. Also der ist ziemlich gut auch geratet.
Ja, im Grunde war der Mortal Kombat Film ja einfach nur die Story von der Mann mit der Todeskralle mit anderen Protagonisten, wenn man ehrlich ist.
Ja, war ja.
Auch die Charaktere, der Typ, der beim Mann mit der Todeskralle von, wie heißt der Schauspieler?
Bruce Lee?
Großer 70er, nein, nicht Bruce Lee. Bruce Lee ist ja quasi Liu Kang. Aber der andere Hauptdarsteller aus der Mann mit der Todeskralle, der ist so ein bisschen wie Johnny Cage tatsächlich. Und da fällt mir ein, der Mann mit der Todeskralle müsste ich mal wieder gucken, habe ich lange nicht gesehen. Ein sehr lustiger Film, wie ich finde. Aha. Weiß ich, habt ihr den gesehen, der Mann mit der Todeskralle?
Er ist. Dockel,
1973. John Saxon hieß der Schauspieler, genau. John Saxon, meine ich. Der auch in allen möglichen Serien mitgespielt hat. Ich glaube, bei den ganzen Kram in den 80ern, A-Team und Airwolf und so hat er immer einen Bösewicht gespielt. Naja. Nein, aber wie gesagt, also Mortal Kombat auf jeden Fall auch ein tolles Spiel, was vor kurzem erschienen ist. Und ich habe es tatsächlich geliebt. Aber ich merke auch, es ist spät, ne? Wir sind so ein bisschen müde.
Ich muss morgen früh aufstehen. Wisst ihr, was ich morgen machen muss?
Mortal Kombat
spielen. Das ist dein Lieblingsgenre, Tobi. Na, was ist dein Lieblingsgenre?
Rennspiel. Rennspiel?
Richtig, Rennspiel.
Was muss denn für ein Rennspiel morgen zocken?
Hier in Hamburg ist morgen F1 2019 Anspieltermin mit Codemasters-Entwicklern. Da werde ich mal mir das mal angucken.
Es ist der Vertrieb läuft über diese Firma aus der Nähe von München, ne?
Genau.
Bestell den Mann Gruß, ich bekomme von denen kaum noch E-Mails. Ich hatte die neulich mal angeschrieben wegen irgendeinem Spiel, was jetzt im Mai erscheint irgendwie, wo ich sage so, ey, seid ihr dafür zuständig? Das ist von Focus Entertainment ist der Publisher. Ich glaube, das macht auch diese PR-Agentur, von der wir sprechen. Ich möchte sie nicht namentlich nennen an dieser Stelle, weil vielleicht irre ich mich auch. Und da habe ich leider noch keine Antwort bekommen. Deswegen hau die mal an irgendwie. Ob die mich aus ihrem Verteiler geschmissen haben. Weil ich habe von denen sonst auch immer Einladungen zu so Events bekommen und jetzt irgendwie nicht mehr.
Ich werde berichten.
Frag, ob ich da in Ungnade gefallen bin. Aber schön, Formel 1 morgen, ja, sehr schön.
Aber vielleicht wussten die, dass du eh kein Rennspiel-Fan bist und haben gesagt, nee, dann brauchen wir Tobi auch nicht einladen.
Aber ich lasse mich ja, vielleicht auch deswegen, aber wie gesagt, ich habe von denen, ja, dann frag mal nach, bitte.
um nur eine Brücke zurückzuschlagen, Formel-1-Spiele haben ja mit Beat'em-Ups was gemeinsam. Früher waren das mal ganz, ganz wichtige Spiele, ganz wichtige Genres oder Subgenres. Also das offizielle Formel-1-Spiel, da habe ich damals bei den RTL2-News noch regelmäßig drüber berichtet und das war immer ein wichtiges Event, wenn die rauskamen. Das ist doch inzwischen nicht mehr so. Und bei Beat'em Up-Spielen genauso. diese große Zeit der Beat'em-ups ist doch auch vorbei, oder?
Ja, es gibt sie noch, aber das waren ja früher, ich meine, früher waren das ja die Genres, die halt funktionierten. Ja, weil es die halt gab. So Rennspiele war ja mit das erste, was überhaupt videospieltechnisch umgesetzt wurde, weil es ja sehr populär ist, Autorennen zu fahren. Und Beat'em-ups waren ja dann in den 90ern, gerade über Street Fighter 2 und so, über Super Nintendo, unheimlich populär. Aber das war zu Zeiten, wo es halt ungefähr noch 3 Genres gab. Mittlerweile gibt es 93. Und deswegen sind die halt nicht mehr so wichtig, zumal, ja, Formel 1 ist sicherlich total super, wenn du halt in diesem Rennsport-Metier drin bist. Und Formel 1 hat, glaube ich, dann auch viel mit technischen Details zu tun und so. Und wenn du mit Mario Kart sozialisiert worden bist und dann Formel 1 fährst und da gibt's keine roten Panzer, dann ist das nicht unbedingt, weiß ich nicht. Ich liebe ja Mario Kart. Also ich liebe Mario Kart wirklich sehr. Aber diese echten, realistischen Rennspiele tue ich mich schwer mit. Wobei ich da die Erfahrung gemacht habe. Ich habe mal mit einem Rennfahrer, mittlerweile fährt der, glaube ich, in der Formel 3. Der ist tatsächlich Rennfahrerprofi, also der war eine Zeit lang in der Formel 4 und ist Formel E gefahren, jetzt ist er in der Formel 3 aktuell, der Julian, und mit dem habe ich mal vor Jahren irgendein Forza, glaube ich, zusammen getestet. Selber ist er auch totaler Rennspielfan. Und diese ganzen Detail-Menü-Einstellungen in diesen Rennspielen, die ihr kennt, ja, Reifendruck und den ganzen Kram, der konnte mir tatsächlich erklären, was wofür gut ist. Ich habe das schon längst wieder vergessen, aber der hat das auch immer dann so gespielt tatsächlich und hat auch dann die Einstellung genommen, also ja, ohne irgendwelche Fahrhilfen und alles irgendwie. Und der konnte das richtig gut. Und er sagt halt so, ja, seine Erfahrung aus dem realen Rennsport kann er in diesen guten Spielen so umsetzen. Und das ist dann natürlich auch wiederum faszinierend, wenn eine Rennspielsimulation so gut ist, dass ein Profifahrer sich da zu Hause fühlt.
Ja.
Und das halt mit dem Gamepad. Also ich habe kein Lenkrad oder Pedal zu Hause. Wobei ich habe hier noch Labo. Ich könnte mir so ein Pedal basteln.
Aber ich hab tatsächlich ein Lenkrad und nur mit Lenkrad macht das richtig, richtig Bock. Auch Dirt Rally macht mit Lenkrad so einen wahnsinnigen Bock.
Mario Kart auch.
Eine Multiplayer. Ich habe tatsächlich eine Multiplayer-Runde für Formel 1 und sitze dann da auch und ohne Fahrhilfen. Und das macht richtig, richtig Bock.
Da muss man muss man auch Fan für sein. Ich habe einen Bekannten, der spielt tatsächlich, die machen das 24-Stunden-Rennen auf irgendeinem Videospiel nach. Die fahren dann wirklich in Echtzeit die 24 Stunden am Nürburgring. Ja, in Echtzeit.
Ja, da kriegst du irgendwie als so. Zubehör
gut, liebe
eine
Leute.
Leere Flasche, ne? So für unter den Tisch.
Ja, so ungefähr richtig. Aber das ist tatsächlich. Also die spielen dann echt in Echtzeit 24-Stunden-Rennen. Ich finde sowas faszinierend. Ja. Aber ich bin, wie gesagt, Rennspiele, Mario Kart, super. Und da kommt ein Sonic Racing-Spiel raus, das ja so ein Mario Kart Derivat ist. Vielleicht ist es auch besser, wir werden es erleben. Aber Sonic wird nie so gut wie Mario. Das war ja schon zu Jump'n'Run-Zeiten.
So ist es, ja.
Ja. Ich wünsche euch, liebe Freunde.
Ja, Jockel, genau. Du musst ins Bett, du musst ja morgen Auto fahren.
Ich bin echt müde, Leute.
Ja, kein Ding, hör mal.
Genau, ich muss morgen Auto fahren, richtig?
Ja.
Ich muss früh ins Bett. Ich werde schöne Grüße bestellen, dann werde ich euch natürlich auch berichten.
Ja, sehr gerne.
Bitte.
Wie es ist. Viele werden sich sagen, ist es so wie der Teil davor oder wie der Teil davor oder wie der Teil davor? Das ist ja immer so, ne? Bei FIFA und bei F1, was ändert
richtig,
sich?
Richtig,
wieder nicht so viel.
Ja, mal gucken. Werden wir dann drüber sprechen und das ist das alles und viel mehr in der nächsten Folge Alt und Spiele, in der wir dann vielleicht auch wieder Altbier am Start haben.
Auf alle Fälle. Jetzt, wo es die kleinen Schuhmacherflaschen gibt, da kannst du mal ein kleines Care-Paket machen.
Und nach Hamburg und Frankfurt was schicken. Ja, das könnte ich tatsächlich mal tun. Ne? Gut. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten digitaler und analoger Art, alles Gute.
Wir bedanken uns für die bis Aufmerksamkeit, das rege Interesse.
Ja, genau, tun wir.
Und bleiben Sie uns gewogen, sagte immer der liebe Mario Sixtus, wenn er sich verabschiedete.
Bleiben Sie uns gewogen.
Ich sag tschüss.
In Hamburg sagt man tschüss, so. Genau, richtig. Auf Wiedersehen, tschö.
Tschö. So.